zurück zu dem Thema der Hierarchie. Die Antithese und damit das wichtigste Gesetz meines Lebens ist und bleibt: der Aszendent und natürlich der zum Aszendenten dazugehörige Planet und wo er nun mal steht, in welchem Zeichen, in welchem Haus. Das ist die Hauptperson, die meine Antithese immer in sich birgt, die meine Antithese trägt, wobei man dazu wissen muss, dass die ersten 42 Jahre meines Lebens, ihr kennt ja wahrscheinlich die Rhythmik, als da ist, machen wir mal die Häuser ein bisschen und so, die Rhythmik im 7er-Zyklus, im Uhrzeigersinn, hier werde ich geboren, hier an der Spitze des 12. Hauses, wenn man sich das mal als Uhrzeigersystem vorstellt, bin ich 7, hier 14, 21, 28, 35, 42. Mit 42 bin ich also, wenn man so will, von der Zeitachse über dem Deszendenten, und das heißt in Opposition zum Aszendenten. Ich bin lebensgeschichtlich gesprochen einmal durch den halben Tierkreis und damit durch das halbe Leben. Denn die archetypische Zeit eines Lebens, die archetypische Lebensspanne beträgt 84 Lebensjahre. Fragt mich jetzt nicht warum, 12 mal 7. Aber besser kann ich es auch nicht formulieren. Ja. Warum? Warum ist überhaupt 12 so eine wichtige Zahl? Lassen wir uns jetzt nicht drauf ein, aber es ist eine Zahl, die den Tierkreis bestimmt, die die Tierkreiszeichen bestimmt, die die Häuser bestimmt, die die Tafelrunde bestimmt, die Jesus und seine Jünger und so weiter und so weiter. Ach, was rede ich denn? Gut. Hauptperson meines Lebens und angenommen, ich erläutere das noch ein bisschen, ich bin ein Krebs-Aszendent, angenommen, und mein Mond steht hier. Nun, dann ist das der Mond im 11. Haus und... Und wo steht er jetzt, wenn hier ein Krebs-Aszendent wird, wo steht der Mond ungefähr?
Stier oder Zwilling?
Andere Meinung? Können wir abstimmen? Stier oder Zwilling? Ja, kann man schon. Im 11. Haus. Das ist meine Antithese. Antithese heißt A, ich will das nicht. Immer. Außer, ich bin heute schon 73 Jahre alt und weit gereist. Ja? Und habe schon viele Wertungen ad acta gelegt. Aber, wenn ich ein ganz normaler Mensch in diesem Jahrhundert, in diesem Milieu, wo wir hier sitzen, dann mag ich dieses Thema, sprich diesen Mond, als die wichtigste Person in meinem Leben, im 11. Haus und vielleicht im Zeichen Stier, ich will nicht so sein. Punkt. Und mein ganzer Besuch, Esoterik- und Astrologie-Seminare und Schamanismus-Seminare dienen keinem anderen Ziel, als das zu verhindern, dass ich so bin, wie ich nun mal bin. Ich möchte was anderes sein. Ja. Aber das zeichnet jeden Aszendenten aus. Ja. Da gibt es Aszendenten, die ich lieber nicht sein will und andere, die ich gerne wäre, dummerweise bin ich sie nicht. Also das ist ja eine leichte Übung. Ja. Ja. So. Dieses Thema, ich habe euch schon mein Beispiel mal hier referiert, das Thema angenommen, Ich wäre Tierkreiszeichen Eichhörnchen. Angenommen. Könnte ja sowas geben, im Chinesischen hat so komische Tierkreiszeichen, ja. Und wir nehmen mal an, wir wären hier alles Vietnamesen und da gibt es das Tierkreiszeichen Eichhörnchen. Ich wäre ein Eichhörnchen. So, ich will aber kein Eichhörnchen sein. So klein, braun, Nüsse verstecken, Nüsse nicht wiederfinden. 40 Seminare, wie findet man seine Nüsse wieder? Sinnlos. Sinnlos das Geld verbunden. Ja. Irgendwann habe ich dann meine Berufung entdeckt. Ich schlenderte so etwas missmutig auf der Suche nach den letzten 400 Nüssen. Der Winter steht vor der Tür. Und ich bin aufgeschmissen, wenn ich die nicht finde, schlendere ich so an einem Teich vorbei. Mein Gesicht fällt rein, wie damals Nazis, gell? Könnt ihr euch erinnern an den Mythos von Nazis? Der sah da den schönsten Jüngling der Welt, den allerschönsten, und entbrannte in Liebe zu ihm. Wir Männer machen das gerne, nicht? Wir Frauen stellen uns vor den Spiegel. Das ist noch eine leicht andere Variante des Spiels, aber... Nein, aber wir sahen dann nicht unser Antlitz, sondern wir sahen einen Goldfisch. Und es war gerade die untergehende Abendsonne und die Schuppen des Goldfisches glitzerten golden und tauchten das Wasser in so einen, ich habe gar keine Worte dafür, in so ein seliges, ausbreitendes Licht. Das ging aus von diesem wunderschönen Wesen, das so ganz majestätisch und still, nicht so aufgeregt mit seinem buschigen Schwanz, immer so hin und her dann. Da habe ich meine Berufung gefunden. Goldfisch. Goldfisch. Aber was um alles in der Welt? Ich weiß ja nicht, dass das ein Goldfisch ist, ja? Ich will ja nur so glänzen und leuchten und gleißen und so majestätisch, ruhig und nicht immer so aufgeregt, zitterig und zu gucken, wo sind meine Nüsse, ja? Der sucht überhaupt nie Nüsse. Ich habe dann angefangen, ihn zu beobachten und habe Tagebuch geführt, was er heute wieder macht, ja? Und dann habe ich in diese Zeitschriften geguckt, KGS oder so, Körper, Seele, Geist oder eigentlich heißen die nichts anderes als, hier können Eichhörnchen Goldfische werden. So heißen die Zeitschriften im Unterschied. Aber ja, Seminar. Und seitdem war ich schon in 400 Seminaren. Es gibt ja Novizen, also Anfängerseminare, und dann gibt es Eichhörnchen für absolut fortgeschrittene oder brachiale, radikale Eichhörnchen, Goldfisch, Entschuldigung. Ja, so. Und mein Lehrer, ein etwas lahmes Opossum, nachdem ich mal wieder völlig ausgepowert aus dem Tümpel auftrete, schreit dann die 15 um mich herumliegenden Eichhörnchen an. Habt ihr gesehen, die Tellen, wie lange er unter Wasser war? Nehmt euch ein Beispiel an ihm. Er hat geübt. Er hat meditiert. Ja. Wenn er so weitermacht, darf er in 2 Monaten in meinen Meisterkurs, wo wir unter Wasser Feuer laufen. Ich in den Meisterkurs. Ich meine, er kostet allerdings 17 Mal so viel wie dieser Kurs, in dem ich jetzt bin. Aber was macht das, wenn ich diesem Gleisen näher komme? Und das sind all diese Seminare. Ihr kennt sie alle, ihr wart schon alle in diesen Seminaren. Ich weiß das nicht.
Sind
da
deine Augen
eingeschlossen? Bitte?
Sind da deine Augen eingeschlossen?
Ja, selbstverständlich. Das glaubst du doch, was ich hier mache. Ja. Selbstverständlich sind da auch meine Kurse dabei. Ja. Allerdings sind da nie so viele Leute drin, weil dummerweise, seit ich 60 bin etwa, mache ich andere Kurse. Da mache ich die Kurse, hier können Eichhörnchen lernen, Eichhörnchen zu werden. bringt eine kleine veganische Nahrung mit. Und das sind harte Seminare, ich sag's euch. Und wo Goldfische lernen können, Goldfische zu sein, denn es gibt auch Goldfische, die wollen gerne Eichhörnchen werden, die gucken immer mal so durch und sehen diese buschigen Sachen da. Kurzum, ich, das Eichhörnchen, bin es leid, Eichhörnchen zu sein. Ich will endlich das sein. Da muss ich natürlich lernen mit den Chakren, so richtig. So. Das sehe ich doch nicht bei dem. Deshalb ist er ja so golden. Ja, alle Chakren rechts drehen im gleichen Rhythmus. Ja. Ist relativ einfach, aber man muss natürlich ein bisschen meditieren, oder? Oder? Olle, olle. Ja, das sind die Seminare. Bitte schön, es ist völlig in Ordnung, in diese Seminare zu gehen. Ja. Es ist sowas von in Ordnung, das kann ich gar nicht sagen, weil... Wie soll ich denn etwas lernen, wenn ich nicht furchtbar viele Dinge probiere, die nicht meine Dinge sind? Am Ende stellt sich doch sowieso raus, ich muss nur den Basiskurs Eichhörnchen geben. Ja? Aber vorher muss ich in allen anderen Seminaren gewesen sein und bitteschön, ob ich mir jetzt jedes Jahr ein neues Auto kaufe oder jedes Jahr eine neue Ausbildung kaufe in transpersonaler, ich weiß nicht, was es da so tolle Sachen gibt. Ja? Warum denn nicht? Das macht nun wirklich gar nichts. Und ich lerne doch jedes Mal etwas dabei. Und ich lerne in jedem Seminar etwas mehr, wer ich bin. Nämlich das nicht. Als ich 15 war, bin ich in eine Lehre gegangen. Man hatte mich vom Gymnasium gekickt. Es war nicht meine Welt. Bin ich in eine Lehre gegangen. Starkstromelektriker. Ich habe heute noch meinen Gesellenbrief. So klein und grün. Wunderbar. Ja. Ich bereue nichts. Hab zwar gewusst, ich habe das in so einem Industriebetrieb. Industriebetriebe zeichnen sich immer dadurch auf, dass sie riesenhohe Hallen haben und oben in diesen Hallen sitzen diese Leuchtstoffröhren. Und als Starkstromelektriker machst du eigentlich nichts anderes, als mit einer Riesenleiter durch die Hallen zu gehen, aufzustellen, hochzukrabbeln und eine Leuchtstoffröhre auszuwechseln und unten tschum, 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 die Gabelstapler, tschum, tschum, immer an deiner Leitung. Ich wusste, ich werde sterben. Ich werde hier sterben. Ich wusste es definitiv. Und trotzdem bin ich jeden Morgen hin, weil mit 15 gehst du, wenn deine Mama dich zu einer Lehre anmeldet, gehst du dahin. Punkt. Und irgendwann habe ich mich mal gefragt, Jahrzehnte später, warum hast du das gemacht, Peter? Und die Antwort war ganz einfach. Ich wusste, ich bin kein Elektriker. Das wusste ich jetzt. Aber das ist es doch wert. Ich wusste auch, ich bin kein Handwerker. Ich wusste auch, ich habe mit Elektrizität nicht so. Ich hätte ja auch Starkstrom-Ingenieur, Diplom-Ingenieur werden können, dann sind sie nur ein Zeichenbrett. Ich wusste ein für alle Mal, das ist nicht meins. Und im Nachhinein fand ich, obwohl ich die ganze Zeit dachte, ich werde sterben und so, es war ganz gar nicht so leicht. Ein gewisser Fatalismus breitete sich dann in mir auf, sagen, ja, wenn ich sterbe, kann ich jetzt auch nichts machen. Dann haut so irgendwann so ein besoffener Gabelstaplerfahrer, haut dir die Leiter weg. Und das waren immerhin 12 Meter. Boom. Ja. Aber ich wusste auf einmal, das ist nicht mein Weg. Elektriker bin ich nicht. Meine Frau will mich heute noch immer mal dazu bringen, die Steckdose zu verlegen. Ich habe alles vergessen. Das ist nicht mein Weg. Na gut. Versteht ihr, warum es so wichtig ist, all diese Seminare zu machen? Damit kein Rest übrig bleibt. Ach, hätte ich doch damals das NLP-Seminar gemacht, dann ging es mir heute besser. Du musst es machen. Geht es dir nach dem NLP-Seminar besser? Quatsch. Natürlich nicht. Trotzdem, wenn du das Gefühl hast, das musst du lernen, geh da durch. Ist wichtig. Am Ende, Und das, dieses Ende fängt mit 42 Jahren langsam an. Stellst du dir nicht mehr die Frage, wo will ich weg, sondern wer bin ich wirklich? Nach 42 Jahren hat sich nämlich schon furchtbar viel gezeigt. Ja? So, du hast dein Haar runtergeworfen und es kam auch einer hochgekrabbelt, wollte allerdings nur an deine Ersparnisse, aber das musste ich auch erst. Nicht? Da wurde das Märchen, kriegt das einen völlig neuen Hintergrund. Du musst das alles erleben. Und nach 42 bist du ein bisschen abgeklärt, aber auch ein bisschen reifer. Im Sinne von, jetzt weißt du. Du hältst deinen Mann immer noch für eine Gurke, aber für die beste Gurke. Kann ja sein, mit 42 ist ein bisschen früh. Also das streiche ich. Ja? Mit 63. Sagen wir mit 63, wo du dann schon langsam flügellahm wirst und so. Und dann merkst du erstmal, was du hast an deinem Mann oder an deiner Frau, je nachdem. Aber mit 42 frühestens lässt das Eichhörnchen einen Verdacht aufglimmen. Es könnte ein Eichhörnchen sein. Und die Goldfischseminare, die waren ganz wichtig. Nämlich zu lernen, ich bin kein Goldfisch und ich werde nie einer werden. Gott sei Dank nicht. Hat schon mal einen Goldfisch durch die Zweige hüpfen sehen? Aber diese majestätische Ruhe, sagt er mit dem Mond hier, ja, diese majestätische Ruhe im Wasser, ja sicher, klar. Ich habe ja Sonne, Neptun, so ganz eng. Und ich habe Ruhe empfunden, als ich das erste Mal eine Zigarette geraucht habe. Da kam eine Ruhe über mich. Das lag nicht unbedingt am Neptun, sondern das lag daran, dass ich mich daran erinnerte, meine Mutter, während sie mit mir schwanger war, hat sie pausenlos geraucht, eine nach der anderen. Hat es mir geschadet? Keine Ahnung, wahrscheinlich nicht. Weil, die Tabakindustrie und die ökologische Industrie hat völlig recht, es ist wahrscheinlich ziemlich schädlich. Ich habe nur gemerkt, ich bin ein Raucher. Als ich zur Welt kam, war ich ein Raucher. Als ich 15 Jahre, noch mit 13 meine erste Zigarette geraucht habe, habe ich gemerkt, ich bin ein Raucher. Und als ich mit 60 aufgehört habe zu rauchen, konnte ich das nur tun, weil ich wusste, ich bin ein Raucher. Ich bin heute ein Raucher, ich werde morgen ein Raucher sein und übermorgen ein Raucher sein. Ein nicht rauchender Raucher. Das geht, das ist überhaupt kein Problem. Ja. Und nur so kann man Rauchen aufhören. Indem man sagt, ich bin ein Raucher, aber ich muss nicht rauchen. Aber ich bin ein Raucher. Jeder Alkoholiker, der zu den AAs geht, weiß, er wird sein Leben lang Alkoholiker bleiben. Und der erste Tropfen aus einer, aus einer Weinbrandpraline bringt ihn wieder auf die Spur, bringt ihn wieder zu dem Stöffchen. Ja? Das weiß der irgendwann. Und deshalb sagt er, ist in dieser Praline Alkohol drin? Danke, dann lieber nicht. Ja? Und ich weiß auch, die erste Zigarette bringt mich wieder voll auf Stöffchen. Aber ich bleibe Raucher. Und jede Zigarette, wenn sie mir begegnet, könnte ich sie küssen. Aber ich werde sie nicht anzünden. Das ist ein Unterschied. Ja? Und ich habe auch nichts dagegen, wenn einer raucht. Da habe ich immer so eine Erinnerung dran. Außer bei HB und Peter Stolpe. Aber Rothändler jederzeit. Okay. Also, mit 42 Jahren kommt langsam der Verdacht auf, dass mein Versuch, dem Eichhörnchensein zu entkommen, weil ich kann das Eichhörnchen in mir nicht ausstehen, völlig in die Hose gegangen ist und auch weiterhin in die Hose geht. Und mein Wunsch nach Erleuchtung, es gibt ja Leute, die wollen keine Eichhörnchen werden, die wollen erleuchtet werden, das ist ja noch interessanter für mich. Also, die sitzen dann einige Jahrzehnte ab bei irgendwelchen Gurus in Indien und glauben dann tatsächlich, sie wären erleuchtet, weil der Meister gesagt hat, also wenn deine Fingernägel am Tag 2 Zentimeter wachsen, dann bist du erleuchtet. Und jetzt fresse ich die ganze Zeit Nahrungsergänzungsmittel für die Fingernägel. Es ist ein blödes Beispiel, ich weiß das. Aber ich kannte einen Guru, der sowas Ähnliches gesagt hat. Der wusste, dass das Blödsinn ist, und der wusste, es ist wichtig, dass ich meinem Schüler diesen Blödsinn erzähle, damit er aufhört mit dem Scheiß. So. Aber irgendwas müssen wir ja mit unserer Sonne tun. Dann gehen wir halt in Seminare. In Eichhörnchen-Seminare. Wir lernen Beruf dabei, wir heiraten den einen oder die andere und, ja, und gehen durch unser Leben. Kommen wir damit zu der Erlösung? Einfach so? Möglicherweise. Ich weiß es nicht. Das MC ist mir immer noch ein Rätsel. Im Märchen verstehe ich MC sofort. Ich verstehe MC auch in der Bedeutung der Synthese. Was es wirklich bedeutet, weiß ich nicht. Mein Verdacht ist, ich bin noch zu jung dazu. Woher soll ich das wissen? Also, erste Hauptrollendarsteller. A, ich kann ihn nicht ausstehen. Klammer auf, manchmal mag ich 2 oder 3 seiner Artikulationen, aber 4 andere nerven mich tierisch, die will ich dann weghaben. Ja. Das, denken wir uns, das wäre ein Theaterstück. Das wäre die Bühne eines Theaterstücks. Viele Astrologen glauben, jeder Planet kann Hauptrollendarsteller auf meiner Bühne sein. Und diese Astrologen haben recht. Aber nur, wenn sie die Zeit bedenken. Es gibt in der Tat, angenommen, ich bin Krebs-Aszendent und mein Mond steht im Zeichen, hier wird er bei den Zwillingen stehen, hier wird er im Stier stehen, so. Dann ist mein Hauptrollendarsteller Krebs, Wassermann, Stier Venus. Die Sonne wäre dann möglicherweise, was haben wir denn hier? Sagen Steinbock, ich weiß nicht, ungefähr, bitte?
Waage.
Wenn hier Krebs ist?
Fünfter,
ja, einverstanden. Waage. Gut. Dann wäre die Sonne. Das heißt dann, im Zeichen Waage, also das Thema Waage, wäre der zweite Hauptrollendarsteller in meinem Leben. Anders gesagt, es wäre ein Theaterstück von einem, ich fantasiere jetzt, von einem Kind, das gerne in gute Hände möchte. Als wenn das ein Mann wäre, als Ehemann, wenn das eine Frau wäre, als Ehefrau. Ja, das wäre mein Stück. Und diese beiden Rollen, das Thema Mond und das Thema Sonne in 5, das wären die beiden Hauptplayer. Um die dreht sich das Stück. Ja? Goethe, Skorpion-Aszendent. Pluto, seine Sonne in der Jungfrau. Durchaus mit heißem Bemühen, Philosophie, Religion, Theologie und auch, was hat er noch, Medizin, durchaus studiert mit heißem Bemühen. Das ist die Jungfrau von Goethe, natürlich. Und das Skorpion, ja, das Thema des Skorpion-Aszendenten, ja, ich bin ein Teil von jener Kraft, die stets das Böse will und stets das Gute schafft. So ist denn alles, was ihr das Böse, die Zerstörung, ich kriege den Reim nicht mehr hin, den habe ich irgendwie jetzt gerade verloren. So ist denn alles, was ihr das Böse nennt, mein eigentliches Element. So spricht der Skorpion. Mit anderen Worten, dieses Stück, dieses Faustdrama, das habe ich nicht mehr parat, wo Goethes Mond ist, das wäre nämlich wahrscheinlich das Gretchen. Der Goethe hat sein Horoskop in dem Stück Faust in einer Form gleichsam als Horoskop aufgeführt, dass man mit Fug und Recht behaupten kann, es sei überhaupt das große deutsche Theaterstück, was es gibt. Ja. Kein deutscher Autor wird so oft gespielt und wird in allgemeiner Übereinstimmung der Literaturhistoriker als das große Stück begriffen, Faust. Der Vertrag mit dem Teufel, wie eine Frau ins Verderben gestürzt wird. Ja. Und das ist Goethe. Goethes Leben, Goethes Aufführung, Goethes Stück. Dass er ein Genie war, bezweifelt niemand. Warum sollte man? Also, zwei Personen in jedem Stück stehen immer auf der Bühne im Vordergrund, selten mal in einer Szene, dass sie nicht da sind. Und das ist immer der Herrscher von Eins und die Sonne. Die beiden stehen in einer Auseinandersetzung wie Faust und Mephisto. Bei jedem. Nur ist nicht bei jedem der Pluto ein Hauptrollendarsteller. Ja. Also angenommen, ich meine, ich bin ein Zwillinge-Aszendent, dann ist der Merkur der eine Hauptrollendarsteller. Und angenommen, der zweite Hauptrollendarsteller ist die Sonne in 12. Wo steht sie dann?
Hier, hier.
Im Stier. Also das Venus-Thema. Was ist das für ein Stück? Das hat nichts von Teufel und Tod und Frauen werden verdorben. Ich habe mal so einen schönen Film gesehen, einer meiner Lieblingsfilme. Der Film heißt König der Fischer. Und da spielt eine Frau mit. Ich habe noch nie eine Frau mit so einer Eleganz ihre Nichtigkeit darstellen sehen. Die hat nie irgendwo Glück, die hat nie irgendetwas bekommen. Die ist immer nur, die steht rum wie ein Trottel. Und dann unterhält sie sich mit einer Frau, die gerade sozusagen, die sie kennengelernt hat und ihr die Fingernägel macht. Und dann sagt sie, in meinem Leben passiert nie irgendetwas, niemals. Aber manchmal stelle ich mir vor, ich war mal in einem früheren Leben ein Mann und habe mit Frauen furchtbare Dinge angetan. Ich habe Frauen furchtbare Dinge angetan. Dann macht sie eine Pause, wenn ich mich doch nur daran erinnern könnte. Also es muss nicht jedes Stück so groß sein. Hast du eine Frage?
Ja.
Bitte.
Also wenn man
Öder
ist,
dann ja. Nein. Nein. Dann müsstest du wie Faust sagen, ich bin zwar nur ein Hauptdarsteller, aber zwei Seelen wohnen, ach, in meiner Brust. Ja. Die eine will zum Himmel, die andere will, ich weiß nicht wohin. Ja. Das heißt prinzipiell, wenn ich die Sonne als Herrscher von 1 interpretiere, sagen wir mal, die Sonne steht in 5, in 7. Ja? Das, dann wäre sozusagen der erste Hauptrollendarsteller die Sonne in 7, aber die Sonne als Herrscher von 1. Und der zweite Hauptrollendarsteller wäre die Sonne im 7. Haus. Ich habe 2 Sonnen. Aber du musst sie dann, wenn sie Aszendent sind, wird die Sonne anders interpretiert, als wenn sie das Ton ist. Du musst sie nur anders interpretieren. Das gilt für jeden. Wann immer der Herrscher von 1 in irgendeinem Zeichen steht, die Sonne steht auch in diesem Zeichen, dann meinst du ja auch, ach, das ist eine hohe Übereinstimmung. Nein, das ist es nicht. Man muss es immer anders interpretieren. Wie man die Aszendenten Herrscher interpretiert, Dazu nehmen wir uns einen ganzen Abend frei, wann im Juni, im Herbst.
Der nächste Kurs ist am 7.9.2011.
Also genau. Ja, da gucken wir uns sehr detailliert an, was es heißt, Widder-Aszendent zu sein. Was ich bin und nicht sein will. Das ist wichtig, dass wir beide Aspekte sehen. A, was ich bin und B, was ich, warum nicht sein will. Goethe wollte auch niemand sein, der eine Frau zum Tode verurteilt. Er wollte es nicht sein, aber er ist Skorpion-Aszendent. Da kommt er nicht raus. Was nicht heißt, dass jeder Skorpion-Aszendent bitteschön braun zum Tode verurteilt. Das meine ich nicht. Aber der Tod ist dabei. So. Gibt es zu diesem Grundprinzip auf der Bühne meines Lebens stehen nicht 10 oder 9 Theaterspieler, sondern es stehen an herausragender Stelle 2. Wenn ihr Frauen seid, was ja die meisten hier sind, dann dürft ihr durchaus auch sagen, 3 Hauptrollendarsteller habe ich, bitteschön, ja? Einmal Aszendentenherrscher, einmal die Sonne und einmal die Anima. Schon mal gehört? Anima? Der Archetypus des Weiblichen. Jetzt könnten wir Männer natürlich sagen, was ist mit unserem Mond? Wir wollen auch einen Mond haben. Natürlich haben wir auch einen Mond. Aber dieser Mond ist in der Regel nicht der, der wir sozusagen, der ich zu mir sagt, sondern der, wenn ich ein Mann bin, läuft rum und sagt, wo ist mein Mond? Viele Frauen haben den Verdacht, den heimlichen oder offenen Verdacht, eigentlich will der mich gar nicht, der will nur seine Mama. Den Verdacht. Und die Wahrheit ist, für uns bei uns Männern, also wenn ihr jetzt durch eure weiblichen Augen auf uns Männer schaut, die Wahrheit ist, ja, so ist das auch. Ja. Aha, könntet ihr sagen, haben wir immer geahnt. Ich brauche mir nur Heinz Jochen und Uwe und Dietelmann gucken. Die Details dieser Welt sind sowieso dafür prädestiniert, das weiß ich jetzt schon. Ja. Dann weiß ich, weiblich. Und er will in mir seine Mama finden. Ja, ich will es mal vorsichtig sagen. Wenn ihr euch vorstellt, ihr seid das Objekt der Begierde von uns Männern, ihr Frauen, ja? Dann läuft das natürlich erstmal so, wir wollen euch nicht als Mama oder vielleicht nur zum Teil als Mama. Also zum Beispiel, wenn ich noch 22 bin und ihr seid 19, dann wollen wir euch als Süßspeise. Ich meine Venus, ja. Als ein, wie soll ich sagen, als ein wunderschönes, ich rede mich gerade in Teufelsküche.
Es ist wohltuend, ehrliche Worte zu haben. Wohltuend.
Aber diese Süßspeise ist nur ein Teil. Ja, 70%. 30% Mama. Und im Laufe des männlichen Lebens chargiert das. Wenn wir euch geheiratet haben, nämlich chargiert das. Meistens gibt es da Zäsuren. Die erste Zäsur ist, wenn ihr ein Kind von uns kriegt, dann werdet ihr natürlich von Venus, sagen wir 70% Venus und 30% Mama, und jetzt werdet ihr schwanger, dann geht die Venus tuk, 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 und das Mütterliche wird größer. Ja? Und dann kommt das Kind zur Welt und jetzt glaubt ihr, ja, jetzt machen wir das wieder andersrum. Ja, jetzt machen wir und nehmen wir wieder den Babyspeck und was wir da so angesammelt haben, das machen wir jetzt wieder weg, mühsam mit Pilates und wie ja immer diese Männer heißen. Das waren ja meistens Männer, die sowas erzählen. Und dann sind wir wieder Venus, mindestens 70%. Und das stimmt seltenst. Da ist was passiert. Indem ihr mein Kind austragt, seid ihr Mama geworden. Jetzt gilt die Regel noch, ich bin jetzt ganz vorsichtig, damit ihr jetzt keine Eier fliegt oder irgendwelche Tomaten. Jetzt seid ihr noch 60% Venus und 40%, wenn alles gut geht. Wenn alles schlecht geht, dann seid ihr 70% Mama und nur 30% Venus. Und dann geht er nur mit euch ins Bett, wenn er ziemlich betrunken ist. Ich weiß. Das stimmt im Einzelfall überhaupt nicht. Ja? Aber in der großen Zahl der Fälle stimmt das. Warum? Nicht, dass ich meine Mama nicht liebe. Auch nicht, wenn meine Ehefrau zu einer Mama heranreift durch meine Kinder. Aber sie verliert dann diese Venushaftigkeit für uns Männer. Ja? Und dann hole ich mir die vielleicht bei meiner Sekretärin, weshalb meine Frau mir auch Sekretärin strengstens verboten hat. Recht hat sie. Ja. Das war die Nähkästchenstunde. Jetzt gehen wir wieder zurück zu unverfänglicherem. Einverstanden? Auf was wollte ich hin? Ich bin immer noch auf der Bühne und es sind zwei Hauptrollendarsteller da und bitteschön, je nachdem, welche zeitlichen Auslösungen gerade kommen, kann schon mal der eine oder andere Nebenrollendarsteller richtig werden. Ja? Ihr könnt euch erinnern, bei Faust gibt es eine Szene, da kommt Wagner. Und Wagner hält einen langen Monolog. So. Ja, normalerweise spielt Wagner in dem gesamten Fauststück überhaupt keine Rolle. Der ist einfach nur Staffage. Aber dann hat er mal zwei Szenen, zwei Auftritte, sogar im Faust 2 tritt er nochmal auf. Diesmal ist er kecker geworden und kräftiger geworden, ist kein Fahrender, ist kein Schüler mehr, sondern selber schon Lehrmeister, bekommt ihm aber nicht gut. Dann darf er mal ein paar Sprechrollen in diesem Stück haben. Er darf sogar mal, ich weiß nicht was, einen Dialog von 20, 30, 40 Sekunden haben. Ja, aber doch nicht wie manche Astrologen, die holen sich dann extra irgendwo aus dem Horoskop, damit irgendwo noch was Gutes zu berichten ist, holen sie sich einen Merkur hervor und sagen, ja, aber der Merkur. Und dann reden sie eine Dreiviertelstunde über den Merkur und dann kommen die Leute zu mir und sagen, also mein Astrologe hat gesagt, ich muss viel mehr an meinem Merkur aufbauen und ich gucke ins Horoskop. Und sagt, du hast überhaupt keinen Merkur. Ja, so kann man das nicht sagen, natürlich hast du einen Merkur, aber der kommt, der war das letzte Mal da 1963 und der kommt wieder 2027. Warum soll ich mich mit deinem Merkur beschäftigen? Komm 2026 nochmal wieder, dann erzähle ich dir was von deinem Merkur. Im Moment ist das nur die Ablenkung, du willst nicht sehen, was dein Aszendent möchte. Und dass du gerade den Pluto auf dem Aszendenten hast. Das ist wichtig. Also, es geht um nicht mehr und nicht weniger, als dass ich in einem, ich mach's mal so, hier steht, nein, das bin ich nicht. Und hier steht, hier suche ich jetzt das zu finden, was ich wirklich bin. Und Dialektik hat zu tun mit dem, ich gehe immer wieder von hier nach da, neues Seminar, wieder enttäuscht, was soll ich tun, ah ja. Im Laufe meines Lebens komme ich immer mehr zu einer Synthese. Die Synthese könnte heißen, ich bin ein Eichhörnchen, was gerne ein Goldfisch wäre. dumm gelaufen. Ich werde nie ein Goldfisch. Schau mal doch mal, ob Eichhörnchen nicht auch seine Interessanten. Ja? Angenommen, ich bin jetzt vier Jahre um den Tümpel herumgelaufen, in meiner Hoffnung, irgendwann mal Goldfisch zu werden. Und irgendwann habe ich gesagt, jetzt gehe ich wieder auf die Bäume. Der Witz ist, daher kommt dieses Beispiel. Ich habe mein Arbeitszimmer in einem Wintergarten und dieser Wintergarten hat wunderschöne Bäume draußen und auf diesen Bäumen toben und tummeln sich pausenlos Eichhörnchen. Mit einer Leichtigkeit, mit einer Lässigkeit, mit einer, die achten überhaupt nicht, wenn sie losspringen, wo sie landen werden. Ja, wahrscheinlich ist das nur meine, dass ich das nicht erkennen kann. Der erkennt genau, wo ist etwas, wo ich landen kann. Aber manchmal sehe ich, die landen gar nicht auf dem Baum, die landen gerade auf der Erde. Aber es macht ihnen nichts. Sie machen die Bubschung und dann sind sie wieder auf dem Baum. Und dann manchmal habe ich das Gefühl, die können fliegen. Dann machen sie so ihre Arme, wenn sie springen, die Arme so breit. Und dann denke ich, Eichhörnchen, wieso bin ich ein Schütze? Ja, aber es geht dann gleich wieder weg. Ja. Also von daher kann ich das so nachvollziehen. Bei mir ist es ja so, ich bin ja eine Waage und meine Themen, die hole ich mir immer beim anderen. Also ich wollte nicht so gerne Prinz Eisenherz werden, wenn ihr wisst, was ich meine. Wisst ihr nicht, ne? Kennt ihr nicht, Prinz Eisenherz. Schade. Weil das ist der Comicheld meiner Kindheit und Jugend. Der hatte so einen Pony und hatte die Haare so wie die Frauen in den 20ern. Ja? Der Zeichner, der hatte in den 20ern hat er seine große Truppstunde und deshalb hat er den Prinz Eisenherz, das ist interessant, das Horoskop von dem möchte ich haben, der hat so einen Frauenhaarschnitt. Ja? Der Prinz Eisenherz war aber ein harter Kerl, ja? Und hatte immer sein Ding in der Hand. Das singende Schwert, auch sowas, ja? Wieso kommt er auf die Idee, wir Männer singen doch nicht, ne? Wir haben Rückenschmerzen, aber wir singen doch nicht. Also, so ein Schwert, ein singendes Schwert, das ist ja weiblich, oder? Nicht? Jodelndes Schwerter? Also ich weiß nicht. Egal, ich wollte nie Prinz Eisenherz werden. Aber ich wollte seine Frau. Naja, da war sie noch nicht seine Frau. In den ersten 400 Comic-Seiten war er nur auf der verzweifelten Suche. Er hatte sie einmal gesehen an so einer Quelle, wie sie da so gebadet hat oder so. Sie war nicht nackt. Das wäre mir viel zu anzüglich gewesen. Ne? Aber sie hatte so ungefähr so noch längere blonde Haare. Ne? Die meisten von euch hängt es eh schon zum Hals raus, wenn ich sage, die Haare gehen so ganz elegisch über eine Haare. Die wollte ich. Also ich wollte kein Eichhörnchen, ich wollte kein Goldfisch sein, sondern ich wollte ein Goldfisch zur Frau. Aleta. Interessant für einen, der Sonne Neptun hat, sie war die Königin von den Nebelinseln. So stand es da wirklich. Kennt ihr ja nicht, die Nebel von Avalon. Das ist immer das gleiche Thema. Gut. Wie komme ich jetzt darauf? Ja, ich weiß es wieder. Es ist nicht nur so, dass man selber Goldfisch werden will, manchmal will man auch einen Goldfisch heiraten. Oder vergleichbar, ja. Oder wie die Goldfische heute alle heißen, oder die Eichhörnchen, Brad Pitt oder so. Ja, bitte, ja. Wie wird der Mann das aushalten, wenn 3 Milliarden Frauen auf einmal ihn anhimmeln? Was passiert? Von ihm träumen. Was er mit ihnen in aller Freundschaft und Ehre antun möge. Wie muss es jemandem gehen? Oder wie muss es unser Breitmaul, wie muss es ihr gehen, wenn sie weiß, dass 3 Millionen Männer, also die restlichen 3 Millionen Weltbevölkerung, sie anhimmeln, ja? Und am liebsten Brad Pitt umbringen würden, weil er ja wohl, das weiß man jetzt auch nicht so genau, was Sie da so machen. Gut. Gibt es bis hierhin Fragen? Bitte eine Frage. Ich habe meinen Pulver verschossen. Merkt ihr das? Das kommt wieder. Ja.
Herr
MC,
ist
noch ein Ich weiß nicht, was ist
das? Was hast du schon vorher gesagt?
Ich weiß es nicht. Ich würde mir wünschen, es macht einen Schick. Und schon bin ich draußen aus dieser Verstrickung, aus diesem Dilemma, aus diesen zwei Seelen wohnen acht in meiner Brust. Ja? Die eine will zum Himmel und die andere will in Sinneslust. Ja, was will ich denn eigentlich? Mit den Engelvögeln. Was ist denn da das MC?
Solches Seminar gibt es auch.
Bitte?
Solches Seminar gibt es auch.
Das weiß ich schon, ja, ja. Ja, ja. Anleitung, wie hebt man seinem Engel das Röckchen hoch? Aber das nächste Seminar heißt, wie kriege ich es wieder runter, das Röckchen? Also, das darf man auch nicht unterschätzen. Man sollte niemals, ist ein Spruch unter den Esoterikern, man sollte niemals, ich wiederhole, niemals einem Engel unter den Rock gucken. Sollte man nicht tun. Macht damit, was ihr wollt. Hat jetzt aber nichts damit zu tun. Doch, hat schon damit zu tun. Es ist, könnte die Vorstellung sein, was Engel so unter den Röcken haben. Ne? Könnte sein. Also das MC. Die Erlösung von dem Übel.
Ja, was machen wir dann? Also wenn ich dann weiß, also, dass ich den Schatten habe, und meine Sonne ist praktisch die Suche danach, oder? Was tue ich dann? Was tue ich dann?
Also das Beste, was ich dir empfehlen kann, auf deinem Weg zum MC, das empfehle ich nicht nur dir, sondern das empfehle ich uns allen, unterwegs mach so viele Fehler wie möglich. Sonst lernt ihr nichts. Am schlimmsten sind die, die losgehen, die wollen ja Folgendes machen, ja. Die wollen sagen, ich will von hier dahin. Aha, da lasse ich mir nichts, ich bin hier eine Jungfrau, Sonne, und da lasse ich mir nichts zu Schulden kommen. Ja.
Die Jungfrauen, die wollen doch keine Fehler machen, oder?
Nein, wollen sie nicht. Um keinen Preis der Welt. Ja. Und die Jungfrau Sonne sagt, wieso denn? Wieso denn immer in den Schatten? Dafür bin ich gar nicht gebaut. Ich mache es gleich, richtig. Und gehe gleich von hier nach da. Und das, mit Verlaub, funktioniert nicht. Noch nicht mal, wenn hier das Dunkelste überhaupt wäre, würde das funktionieren. Dann muss ich, wenn ich der Dunkelmann in Person wäre, muss ich zu meinem Aszendenten. Und was ist der? Strahlende Helle. Oh ja. Das heißt, ich muss immer in den Gegenpol und dann wieder in den, also immer von der These zur Synthese, zur Antithese, zur These, zur Antithese. Das heißt, alles falsch machen. So wie ich. 3 Jahre Lehre, Starkstromelektriker, am Ende nach Hause, letzter Arbeitstag. Ich habe es überlebt. Und ich weiß jetzt, es ist nicht meins. Könnte man sagen, Peter, du hast 3 Jahre, das hättest du auch schon am ersten Tag kennenlernen können. Ja, das stimmt. Am ersten Tag war ich in einer Firma, auch am ersten Tag meiner Lehre, und der Meister hat mich sofort mit einem Gesellen zum Schlachthof geschickt. Das werde ich nie vergessen. Am ersten Tag kam ich in den Keller, im Schlachthof, kam mir einer entgegen mit einer riesen Schubkarre. Und auf dieser Schubkarre waren ungefähr 40, ich weiß nicht, waren es Kalbsköpfe oder waren es Hammelköpfe, aber schon abgezogen von der Haut. Aber die Augen waren noch drin. Die haben mich alle angeschaut. Da hätte ich schon wissen müssen, es ist nicht mal doof. Aber damals, wenn man 15 war und die Mama hatte den Lehrvertrag unterschrieben, dann ging man nicht einfach nach Hause und sagt, Mama, ich gehe da nicht mehr hin. Nicht? Man ging hin. Ja. Und das war kein Fehler. Ich habe in diesen 3 Jahren unglaublich viel gelernt, was ich aber erst 30 Jahre später begriffen habe. Und wenn ihr wollt, habe ich es falsch gemacht. Wieso? In der Elektrik. Das hättest du auch wissen müssen. Mit 15 willst du gar nichts wissen. Da willst du nur wissen, wie kriegst du einen Schlüpfer runter irgendwo. Also nicht bei dir, sondern irgendwo anders. Was willst du denn mit 15 noch wissen? Ja. Eine deutsche Schriftstellerin hat mal gesagt, als ihr irgendeine Vorgabe haben, ja, aber die Mädchen wollen doch was ganz anderes. Und die gesagt, was wollen die Mädchen? Die wollen Vögel und Bahn fahren. Da habe ich gesagt, das stimmt nicht. Das stimmt einfach nicht. Vögel und Bahn fahren. Sie wollen außerdem noch SMS schreiben. Ja, die 15-Jährigen oder 17-Jährigen. Mein Gott. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich habe noch nie einen gefragt. Aber ich fand, das war nicht richtig. Vögel oder Bahn fahren, habe ich keine Meinung dazu. Und bei SMS weiß ich definitiv. Ja. Du bitte?
Die Frage, was ist, wenn die Sonne jetzt in Konjunktion zum MC steht?
Also gleichsam hier.
Ja.
Direkt darauf, wie bei Goethe oder bei dem einen Seminarleiter, wie heißt er noch? Peter Orban. Kennt ihr den? Schon mal gehört? Ja, also ich bin befangen, ich weiß es nicht. Ich würde mir in die Tasche lügen. Da müsstest du meine Frau fragen, die könnte sofort sagen: Sonne auf dem MC. Ja. Zu glauben, er wäre vollkommen. Ach du dickes Ei. Das ist ja furchtbar. Und dann noch mit dem Schütze-Aszendent gibt es auch. Ja. Aber die Wahrheit ist, über das MC weiß ich sehr wenig. Außer, dass es das MC heißt. Das Medium. Ja. Medium Zöli. Und das ist lateinisch sächlich das. Ich stelle eine Vermutung an, ja. Die Sonne, die an dieser Stelle steht, es gibt ja furchtbar viele, die einen sagen, also da findest du ganz schnell deine Berufung, die anderen sagen Ruhm und Erfolg, es ist alles Blödsinn. Ja? Ja, als ob irgendwo im Horoskop eine Stelle für Ruhm und Erfolg stünde, außer es wäre eine Strafe für irgendwas. Das kann ich mir vorstellen. Ja? Aber, also wenn du zum Beispiel Deutschland sucht den Superstar, den Start, den ersten Preis machst, ja, das ist dann wirklich, da bist du verflucht. Oder du kriegst den Jackpot. Das ist ein Fluch. Die meisten Leute halten das für ein Geldgewinn. Oh, ja. Sonne am MC. Das MC ist ja neben allem anderen die Spitze des 10. Hauses. Und auf der Spitze des 10. Hauses, überhaupt am ganzen 10. Haus, kannst du, also im ganzen 4. Quadranten, kannst du zwar was tun. Ja. Du kannst in jedem Haus was tun, aber du darfst dir nicht einbilden, dass dieses Tun in irgendeiner Relation zu dem Ergebnis, was herauskommt, steht. Ja, kann man sagen, dann brauchte ich auch gar nichts tun. Im Prinzip hast du recht. Wenn du gar nichts tust, störst du wenigstens nicht das Spiel der Kräfte. Aber das kannst du nun auch nicht tun. Angenommen, du hättest eine Widdersonne an der Spitze des MC. Dann musst du was tun. Kommt dabei was raus? Oder besser gesagt, kommt das, was du dir wünschst, dabei raus? Nein. Ja, was kommt denn dabei raus? Was das Schicksal dir aufträgt, das kommt dabei raus. Egal, was du tust. Ja. Du kannst A tun, du kannst B tun, du kannst C tun. Es kommt immer das raus, was unser ungarischer Freund Schorsch, in Ungarn heißt, habe ich euch ja schon gesagt, in Ungarn heißt Schicksal Schorsch. Ich muss gestehen, ich habe ja auch meine Sonne da und damit habe ich die Sonne an der Spitze des 10. Hauses. Als ich diesen Namen vor 4 oder 5 Jahren das erste Mal in einem ungarischen Seminar hörte, da habe ich gesagt, wow, da ging so eine kleine Erleuchtung um mein Herz herum, dass ich endlich für dieses Geschehen, was wir gemeinhin Schicksal nennen, einen Namen hatte, der mich wärmte. Denn Schorsch, wie wir alle wissen, ist ja eigentlich der Name für uns Deutschsprachige, Georg, das ist Schasch. Und da kann man mit dem Schicksal viel ganz anders umgehen, wenn man sagt, ach, das ist der Schasch, da ist er wieder. Ja. Hat einer an meinem schönen neuen Lamborghini mit seinem... Was hat er gemacht? Der hat da reingeschrieben, auf in meinen schönen Lamborghini hat er Schosch in den Lack reingeschrieben. Ja, was denn sonst? Ja. Ich kann aber auch sagen, ich war neulich wieder mal bei uns im Park und bin wieder mal gelaufen, oder gelaufen stimmt nicht, manchmal übertreibe ich, ne? Ich bin gewalkt, also ich gehe da noch kräftig. Ne? Und da saß eine ältere Dame, guckte sich das an, mit Papierkörbe, waren Quollen wieder nicht über, sondern es lag alles schön ausgebreitet drumherum. Und dann hat sie wieder was gesagt über diese Immigranten oder die Ausländer, die hier alles dreckig machen. Sagt mir die Frau, das sind wirklich Ausländer, das sind Krähen. Die gehören hier eigentlich gar nicht hin. Die haben uns als Heimat gewinnt, unseren Park. Wir sollten eigentlich fröhlich sein darüber. Und die brauchen was zu essen, also räumen sie die Papierkörbe leer. Das sind keine Tschechen, Italiener oder wer sonst. Das sind Krähen. Hat die mich so angeguckt. Ich habe mir die Ausländer weggenommen.
Gilt das dann auch, wenn die Sonne in 11 und 12 steht, dass das...
Ja. Richtig. Richtig. Wenn die Sonne im vierten Quadranten steht, kannst du tun, was du willst. Dieses Tun hat ohnehin keinen Erfolg im Sinne, dass du dabei das erreichst, was du erreichen wolltest. Ja? Meine Sonne in 10 hat mich als erstes dahin geführt, Elektriker zu werden. Wollte ich das? Nö. Wollte ich da weg? Ja. Hat es irgendwas genützt? Nö. Habe ich was dabei gelernt? Ja. Habt ihr gemerkt heute? Ich habe was gelernt. 30 Jahre später, das spielt doch gar keine Rolle. Schorsch sagt, mir ist doch wurscht, wann du was lernst. Hauptsache, du lernst es. Ja, 66 ist ein gutes Alter, für was zu lernen. Ja. Sogar 87 ist noch ein gutes Alter. Ja.
Und der NC hat mit dem Tod auch zu tun? Das heißt, definitiv hat man ihn erreicht, wo man stirbt?
Also, es ist ein Bild, was ich habe, dass die Erlösung von meinem, deinem Märchen, dass die Erlösung erst auf dem Totenbett kommt. Aber das ist nur ein Verdacht. Ja. Es gibt Menschen, die definitiv etwas glauben, über den Tod zu wissen. Elisabeth Kübler-Ross war ein Fischer-Aszendent, hatte also ein gutes Ohr am Jenseits. Und sie hat uns unglaublich viel gelehrt über die andere Seite. Aber irgendwann schlug in ihren Vorträgen immer mehr durch, sie weiß definitiv, was uns da drüben erwartet. Was sie da drüben erwartet. Wie dann die toten Angehörigen da stehen und sagen, ach Elisabeth, toll, dass du endlich da bist, Küsschen hier, Küsschen da, wie in München, ne? Bussi, Bussi. Hat sie gewusst, hat sie in ihren Vorträgen verbreitet, im zarten Alter von 55 oder 60. Und sie wusste auch, das wird für sie ein Spaziergang sein, ein Kinderspiel wird es sein, hat sie in ihren Seminaren erzählt. Bitte? Nein? Nein, dem war wirklich nicht so. Ja? Ich habe das in einer Zeitschrift wie dem Spiegel, konnte ich es verfolgen, dass diese Frau in der Einsamkeit ihrer Ranch, es war keine Ranch, es war eigentlich gleich das Holzhaus, in Arizona endlich Erlösung erhoffte durch den Tod, der wollte nicht kommen. Er wollte nicht kommen. Denn über 5 Jahre hat sie laboriert. Und irgendwann hat sie sogar das verflucht, was sie zu wissen glaubte über den Tod. Das fand ich sehr bemerkenswert. Fischer-Aszendenten haben wirklich das Ohr auf der anderen Seite. aber man kann darüber nichts wissen. Wer darüber etwas weiß, macht sich entweder was vor oder lügt. Beides ist denkbar. Aber beides ist auch guter Fisch. Ja, von daher. Gut. Gibt es noch ein paar Fragen? Ich bin jetzt mit meinem Pulver wirklich am Ende. Es ist 10 Uhr, es ist eine gute Zeit. Aber nein, ich bin gerne noch bereit für das eine oder andere. Frage. Da war es eine Frage? Nein? Doch? Okay. Nein. Ja?
Ich hätte noch eine Frage zu dem These und Antithese zu dem Bewusstsein. Ja. Weil meistens war es dann die Lösung etwas Drittes, aber ja. Bei Unterbewusstsein und Bewusstsein war die Lösung, dass man das Bewusstsein bringt, dass es dann eigentlich keine Dritte
nein, oder? Nein. Dann fängt nur das, was man gerade bewusst gemacht hat, kriegt eine neue Antithese. Und dann geht das Spiel von vorne los. Ja. Also ich will mal sagen, das Bewusstsein wird überschätzt. Ich mache jetzt seit etwa 12 Jahren oder 13 Jahren mache ich Familienaufstellungen. Ach, länger. Und ich merke manchmal etwas Eigenartiges. Das, was eine Lösung bringt, das nimmt der Betreffende gar nicht wahr. Also das läuft nicht durch sein Bewusstsein, da steht dann da und sagt, ach so, das ist ja immer, ja, Bewusstsein versteht man immer dieses Schöne von dem, wie heißt der Archimedes, ja, als der irgendwie das spezifische Gewicht von Gold erfinden wollte und er sich in die Badewanne zurückfallen ließ und merkte, das, was er in das Wasser reingibt, verliert er an Wasser nach außen. Dann schrie er laut, Heureka, was so viel heißt wie, ich hab's. Jetzt ist das, was vorher im Unbewussten lag, bewusst. Ja, aber es hat eigentlich in Bezug auf die Seele keine Folgen. Es hat in Bezug auf das Ego Folgen. Die Leute sagen immer, jetzt habe ich endlich verstanden dieses oder jenes. Dann kann man schon ahnen, worum geht es wirklich. Ja. Also ich sage es nochmal, obwohl ich mir dabei komisch vorkomme, das Thema ich muss bewusst werden, das ist ja das Hauptthema der Psychoanalyse zum Beispiel, wird überschätzt. Die eigentlichen Prozesse könnten auf einer anderen Ebene ablaufen und sind manchmal noch wirkungsvoller. Ja.
Dann gibt es von der Hemmung her die Kompensation und die erlöste Form sozusagen nichts, oder?
Ich kenne diese Bücher natürlich alle, wo der Astrologe sagt, naja, es gibt den Saturn in der gehemmten Form und es gibt den Saturn in der erlösten Form. Ich hoffe, das hört er nicht. Ich meine nicht der Astrologe, sondern der Saturn nicht. Ja, ich hoffe, das hört er nicht. Weil sonst könnte er sich überlegen, sagen, oh, da muss ich ja ganz schwere Geschütze auffahren über sowas. Ja. Aber es ist natürlich klasse, weil jetzt kann ich, es kommen ja Leute bei mir in die Beratung und sagen, also meine Venus, mein Jupiter, mein Uranus und mein Mars habe ich erlöst. Ja, was soll ich sagen? Also das hat ihnen ihr Therapeut gesagt. Und morgen gehen wir an den Pluto. Und dann machen wir zwei Sitzungen, das sagt der Pluto erlöst. Und dann denke ich immer, und wann gehst du an deine Gürtelrose? Ja. So denke ich dann. Oder was immer, der Neurodermitis oder was du hast, ja. Wie kannst du einen Planeten erlösen? Der ist da, der bist du, der handelt in dir, du glaubst, du handelst, aber er handelt, na wunderbar. Erlöst ist dein, was weiß ich, sagen wir, dein Mond, wenn du endlich begreifst, wie er heißt. Vielleicht Monika. Und Monika kann Männer nicht ausstehen. Monika tritt Männer immer, macht Männer immer so ganz unauffällig, wenn sie so... lacht Monika und der Rest von mir sagt, oh, das tut mir mal so leid. Und ich weiß auch nicht, wie das mit dem Podcast wirklich.
Ja,
der kann
ich.
Ja,
meine Mondkanäle.
Ja, ich sage jetzt nicht, jeder Mond hat Monika. Bei mir heißt der Mond Monika. Aber bitte, ihr müsst dann selber herausfinden, wie er heißt. Nicht? Das ist mal der erste Schritt. Das ist immer bei der multiplen Persönlichkeit, wenn die einen guten Therapeuten, meistens sind es Therapeutinnen, haben, dann kommt immer als erstes von den Therapeuten die Frage, ich will doch mal sehen, wie heißt denn dieser Selbstmörder? Ja, so. Es gibt ja in uns allen einen Selbstmörder. Der ist nicht immer Hauptrollendarsteller. Ja, Gott sei Dank nicht, sonst gibt es viel mehr Selbstmorde in der Welt. Ja. Und, naja, wie heißt der? Was will er? Oder besser gesagt, das ist ja die viel spannendere Frage. Zu wem will er mich bringen? Mich, den Rest. Ja. Wo will er hin? Und das ist überhaupt eine der spannendsten Fragen, wenn ihr in eurem Lebensumfeld das Thema Selbstmord habt. Ja. Die spannendste Frage ist nicht, warum hat er das gemacht? Das finde ich gleichgültig. Warum hat er das gemacht? Die spannendste Frage ist, wo will er hin? Der Selbstmörder. Wen glaubt er, auf der anderen Seite beistehen zu müssen? Oder helfen zu müssen? Oder die Liebe weiter fortzusetzen? Ja? Zum Beispiel, wenn ich 40 Jahre verheiratet bin mit einem Mann oder einer Frau und die stirbt, dann kann es schon sein, dass ich sage, weißt du, Hans-Georg, macht keinen Spaß mehr ohne dich. Ein paar Tage bleibe ich noch. Wenn das nicht anders wird, dann komme ich. Ja. Also, was will er? Zu wem will er? Und wie würde es dem Betreffenden gehen, wenn der wüsste, dass du kommst? Ich habe noch nie erlebt in einer Psychotherapie oder in einer Familienaufstellung, dass der Tote, der da auf der Erde lag, wollte, dass der Selbstmörder in Spee, der dahin wollte, dass der das wollte. Ja? Meistens sagt er sowas wie, weißt du was, Caroline, tu mir einen Gefallen. Wenn du zu mir kommst, jetzt sind zweite tot. Was haben wir denn davon? Weißt du, was mir gefallen würde? Du würdest ein bisschen auch in meinem Namen in der Welt etwas Gutes tun. Da würde ich mich drüber freuen. Ja? Aber dich auch vor den Zug zu schmeißen. Kannst du dir vorstellen, wie du dann aussiehst? Will dann einer noch in den Sarg reingucken? Also nochmal, beim nächsten Mal werden wir... Das ist jetzt die Karotte, gell? Die hängt nicht vor der Nase. Werden wir uns jeden Aszendenten anschauen und uns fragen, was ist das für ein Eichhörnchen oder für ein Goldfisch oder für ein Vampir oder für ein Mephisto oder wie immer. Ja? Und was will er? Warum würde ich das machen? Was wäre mein Hintersinn dabei? Nun, dass ihr ein bisschen mehr mit diesen Gestalten vertraut werdet, vielleicht sogar eines Tages euch hinstellt und sagt, hey Leute, guckt euch mal meinen interessanten Schwanz an, wisst ihr, woher das kommt? Ich bin ein Eichhörnchen. Und hier sitzen noch ein paar Eichhörnchen und wir können tanzen. Aha, darf ich bitten? Oh, danke, das war's.